Haben Sie alle Bibel vor sich, ein Testament? Wo ist keins? Hier liegen noch Testamente. Es hat keinen Sinn, dass Sie in Epheser 1 besprechen, ohne ein Testament vor sich zu haben. Vielleicht gehen wir eben durch. Ja, da sind die abgeholt worden. Jetzt sind die letzten weg. Hier, die wollten noch haben, da. Wir standen von Epheser, darf ich noch einmal, ich möchte es doch immer wieder versuchen, Ihnen nicht nur die Einzelwörter zu erklären, sondern auch einen Gesamtzusammenhang. Ich glaube, beides zusammen ist wichtig. Nicht wahr, die Verse, Vers 3 ist gleichsam Überschrift. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Paulus beginnt das große, große Loblied. Und dann hat er drei große Gruppen in dem einen Satz bis Vers 14. In Vers 4 betet er an über der ewigen Erwählung, wie er uns denn erwählt hat. In Vers 5 bis 8, die wir heute besprechen, ist immer noch ein Satz. Lobt er Gott, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Vers 5, er hat uns verordnet, zur Kindschaft. Und in Versen 9 bis 14, da dankt er, dass wir Erben der zukünftigen Welt und des ewigen Lebens sein dürfen. Ist es klar? 4 die ewige Erwählung, 5 bis 8 die Kindschaft, 9 bis 14, da geht es um das Erbe. Und diese drei großen Dinge, über die betet Paulus an. Und wenn wir überhaupt ein bisschen also Christen sein wollen, dann steht also für uns die Frage, bedeuten uns die drei Dinge was? Die ewige Erwählung, da hatten wir drüber gesprochen. Heute geht es um die Kindschaft. Nun lese ich also von Vers 5 bis 8. Und er hat uns verordnet zur Kindschaft, also Gott hat uns verordnet zur Kindschaft gegen ihn selbst. Also das heißt, wir seine Kinder sein sollen, durch Jesum Christum. Nach dem Wohlgefallen seines Willens zu Lob seiner herrlichen Gnade, durch welche er uns hat angenehm gemacht in dem Geliebten, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, welche uns reichlich widerfahren ist durch allerlei Weisheit und Klugheit. Ich habe jetzt drei große Abschnitte. Ich möchte gern, dass Sie durchschauen. Zuerst die Sache der Kindschaft selbst, die im Mittelpunkt steht. Dann spricht Paulus davon, wodurch wir, wieso wir Kinder Gottes werden. Und drittens umrahmt er das Ganze immer wieder mit herrlichen, lobenden, anbetenden Worten. Wir müssen das so auseinanderbrocken, um es zu verstehen. Also, hier geht es um die Kindschaft. Vers 5, Gott hat uns verordnet zur Kindschaft gegen ihn selbst. Das ist das Anbetungswürdige, sagt Paulus, dass Menschen, die wie Adam fern außerhalb des Paradieses standen, dass Menschen, die unter dem Zorn Gottes standen und es nicht mal wussten, denn das ist das Grausige, dass der Mensch unter Gottes Zorn steht und weiß es nicht mal, dass der Mensch, der geistlich tot ist und nicht beten kann, in Sünden lebt und je böser er ist, desto selbstgerechter ist, ich tue recht und scheue niemand, dass dieser Mensch durch Gottes Gnade, nach dem Reichtum seiner Gnade, ein Kind des lebendigen Gottes werden kann. Das ist die Wiedergeburt, nicht? Dass man ein verlorenen Menschenkind Gottes werden kann. Neulich ein Mann sagte, der sagte, oh, wir sind alle Kinder Gottes, alle Menschen. Das ist nicht wahr. Nein, wir sind nicht alle Kinder Gottes. Adam war ein Kind Gottes und dann wurde er aus dem Paradies vertrieben. Und die Menschheit lebt draußen. Und die Tür zur Kindschaft steht uns offen, aber wir sind nicht alle Kinder Gottes. Kind Gottes wird man durch eine Wiedergeburt. Das heißt, durch eine Bekehrung, durch eine Umwandlung des Sinnes, dass der Geist Gottes uns versiegelt als Jesu Eigentum, dann wird man Kind Gottes. Das Paulus sagt, das ist ein großes Wunder. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Ich bitte Sie herzlich, beruhigen Sie sich nicht mit ein bisschen Christentum, sondern ruhen Sie nicht, bis Sie Kinder Gottes geworden sind. Das ist man. Und das weiß man dann auch. Es regt mich so auf, dass in unserer Kirche augenblicklich so eine Theologiemode wird, wo man also sagt, Christ glauben, das heißt immer auf dem Grat wandern, ist auf dem äußersten Grat. Christ sein, das ist ja, man hat es nie, weh dem, der eine falsche Sicherheit hat und so in die Tour. Und ich finde, wenn Paulus sagt, er hat uns verortet zur Kindschaft, also meine Kinder wissen, ob sie meine Kinder sind, nicht? Und die sind das nicht nur für 36 Stunden. Das ist ein Zustand. Ein ziemlicher Dauerzustand, nicht? Wenn sie das heiraten, dann sind sie es eigentlich immer noch, nicht? Aber verstehen Sie, das ist... Und wenn Paulus sagt, eine Kindschaft, das ist nicht ein Wandern auf dem Grat. Meine Kinder wandern nicht auf dem Grat, ob ich sie morgen rausschmeiße, nicht? Sondern die sind bei mir zu Hause und kommen frisch fröhlich jederzeit an und wissen es auch. Und das ist Christenstand. Dass man ein Kind Gottes ist und es weiß, das ist eine große Existenzveränderung aus einem verlorenen Menschen in Kind Gottes sein. Lassen Sie sich bitte nicht dumm machen mit solcher Verkündigung, die selber offenbar ungewiss ist. Die Bibel sagt es anders. Verorten zur Kindschaft. Das ist eine herrliche Sache. Ich glaube schon, dass Gott mit seinen Kindern Kummer hat. Ich glaube, dass es keinen Vater gibt, der so viel ungezogene Kinder hat wie Gott. Aber es sind seine Kinder, nicht wahr? Ich glaube, dass er, Paulus sagt, ich war der ungezogenste Sohn, der größte Sünder. Ich glaube, jeder Christ hat das Gefühl, ich bin sein schlechtestes Kind, aber eben sein Kind, nicht? Ruhen Sie nicht, bis Sie diese Existenzveränderung in Ihrem Leben haben und kennen und wissen. Lassen wir im Moment dabei stehen bleiben. Was heißt denn das? Verorten zur Kindschaft. Was macht denn die Kindschaft eigentlich aus? Wenn man Kind Gottes ist, dann ist A, man ist der Liebe des Vaters gewiss. Ich muss Ihnen sagen, sehen Sie, Gott hat ja was riskiert, dass er das Bild vom Vater und den Kindern gebraucht, um sein Verhältnis deutlich zu machen. Denn es gibt wenig gute Väter, nicht? Jetzt müssen die Kinder mal reden und die würden sie sagen, es gibt wenig gute. Denken Sie mal, alle guten Eigenschaften aller guten Väter zusammengenommen, die schlechten weg, dann haben sie Gott, nicht? Ich möchte so ein paar Punkte nennen, was Kindschaft heißt. Man ist der Liebe des Vaters ganz gewiss. Wenn ich ein Kind Gottes geworden bin, dann weiß ich, Gott hat mich lieb. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Sehen Sie, das ist der typische Christenstand der halbgebackenen Christen. Dass wenn es schlecht geht, sagen sie, wie kann Gott sowas zulassen? Das heißt, sie wissen nicht, ob Gott sie lieb hat. So sagt ein Kind nicht. So sagt ein Kind nicht. Sondern ein Kind weiß, Gott hat mich lieb. Ich weiß nicht, was er mit mir tut. Jetzt habe ich so Ischias. Ich weiß nicht, warum Gott gerade im größten Gedränge meiner Arbeit mir einen Pfeil in den Rücken schießt. Es gibt keinen Hexenschuss, sondern einen Gottesschuss dann nicht. Das weiß ich nicht. Das ist schrecklich lästig. Aber ich habe keinen Moment Zweifel daran, dass Gott mich liebt. Verstehen Sie? Nicht? Das ist so typisch unterchristlich. Auf einmal ist die Liebe Gottes. Die kann ich nur glauben, wenn es mir furchtbar gut geht. Dann kann ich sie glauben. Und so wie mir es dreckig geht und Bombenkrachen, ich erst da ist und Zahnwürz, kann ich nicht mehr glauben. Ah, nein. Kindschaft ist, ich bin das Kind eines Vaters. Ja, das ist am deutlichsten ausgedrückt. Ob ich schon wanderte im Finstertal, fürchte ich kein Unglück. Kindschaft heißt weiter, ich habe ein völliges Vertrauen zum Vater. Schön, wir hatten uns nicht verabredet. Ich möchte es auch sagen. Völliges Vertrauen zum Vater. Das gehört ja bei richtigen Kindern doch eigentlich dazu, nicht? Ich las neulich eine nette Geschichte, alle Katholischen bitte ich es nicht übel zu nehmen, aber so heißt die Geschichte, dass der württembergische König Karl der, ich weiß nicht, der Großachtige oder was, das wird der Karl der Siebte gewesen sein, also die württembergischen Könige haben auch nochmal ihre eigenen Nummern und die kann kein Mensch behalten, also Karl der Sohn so vielte, das war ein protestantischer Fürst, der aber einen katholischen Minister hatte, einen sehr feinen Mann, der aber einfach darunter litt, dass der König die Maria nicht verehren wollte. Majestät, Sie können nicht einfach so zu Gott gehen. Sehen Sie, ich kann ja auch nicht zu Majestät einfach ins Zimmer poltern, nicht? Ich kann ja auch nicht zu Majestät. Da sind Vorzimmer, da gibt es ein Protokoll, da gibt es eine Anmeldung, da gibt es einen Durchgang und im Vorzimmer Gottes und Jesu Christi steht eben die Maria. Durch sie kommen wir zum dreieinigen Gott. Und während er noch so redet, geht die Türe auf und das kleine Prinzlein, der Sohn des Königs, kommt reingesprungen und springt dem Vater auf den Schoß. Und da sagt der Vater nur lächelnd: Sehen Sie, liebe Exzellenz, die Kinder springen so rein. Die brauchen keine Anmeldungen, keine Sekretärin, keine Hofmarschallin, kein Protokoll. Die Kinder springen so zum Vater auf den Schoß. Und durch Jesus, so steht hier, sind wir verordnet zur Kindschaft. Nicht? Mögen Knechte, Angestellte Gottes tausend Wege brauchen. Kindschaft heißt, ich darf zum Vater gehen. In jeder Lage, in jeder Situation. Und darf ihm alles hinlegen. Und da gibt es gar nichts, was mich hindern dürfte. Verordnet durch Jesus Christus zur Kindschaft. Das völlige Vertrauen zum Vater. Kindschaft heißt C, dass ich einverstanden bin, dass der Vater mich erzieht. Da müssen wir, Kinder werden ja nicht gefragt, nicht? Aber sie müssen es erdulden, dass der Vater sie nun doch erzieht. Meistens geht unsere Erziehung daneben, nicht? Aber macht doch jeder Vater so seine Experimente, nicht? Und versucht so ein ganz klein bisschen zurechtzubiegen. Nun, der himmlische Vater, durch dessen Kinder wir durch Jesus Christus werden, erzieht seine Kinder gut und weise. Und ich glaube, dass das zur Kindschaft gehört, dass man sich auch bewusst in die Erziehung des himmlischen Vaters hineinstellt. Dass wenn er also Finger auf Dinge legt, dann das geht nicht. Dass wir ja sagen, es geht nicht. Ich habe es erlebt, wenn wir seinen Kindern eine Schere wegnahmen, sie gebrüllt, sie wollten mit der Schere weiterspielen, es ging nicht, dann nahm er die Schere weg und ließ sie brüllen. Der himmlische Vater nimmt uns oft auch manchmal weg, er verbietet was und er brüllt unser Herz. Das wollen wir aber gerne. Verstehen Sie? Kind Gottes sein heißt ja doch mehr und mehr einverstanden sein, dass der Vater uns erzieht. Wir wissen ja, wo die Erziehung hingeht. Er will uns gestalten nach dem Bilde Jesu Christi. Das hat mir tollen Eindruck gemacht. Ich hatte eben vor einer Bibelstunde von meinen höheren Schülern, die sind nicht hier, ich kann sie ruhig erzählen. Da wird manchmal langweiliges Gerät, aber manchmal kommt dann so auf einmal ein Satz, der mir doll Eindruck macht. Und da sagte einer, da kam der Direktor in unsere Klasse, in die Abiturientenklasse und sagte, Sie müssen jetzt Ihren Lebenslauf schreiben, meine Herren, fürs Abitur. Bitte schreiben Sie nicht nur, ich bin geboren und getauft und geimpft, sondern schreiben Sie auch etwas über Ihren Werdegang. Schreiben Sie etwa von den Menschen, die Sie geprägt haben. Und von den kulturellen Einflüssen, die in ihrem Leben wichtig waren. Spreche laut genug, verstehen Sie hinten, ja. Und dann sagte der Junge, ja, Sie sind Abiturient. Und dann habe ich gesessen, habe überlegt, was schreibst du da von den Persönlichkeiten, die mich geprägt haben, sage ich. Anstandshalber schreibe ich natürlich der Direktor, nicht, das ist ja nützlich und schreibe ich PP, da bin ich schon nicht ganz klar, sagt er, ob der in Düsseldorf so gern gesehen ist, nicht? Und ich sage es wirklich, der Boy das sagt. Und dann sagt er einmal, und dann auf einmal habe ich mich in Tod geschämt, dass ich überhaupt überlege, dass ich nicht von vornherein hinschreibe, mein Leitbild war das Bild Jesu Christi. Das ist die Persönlichkeit, die mich in jeder Hinsicht am meisten fasziniert und beeindruckt hat. Und so hat er geschrieben. Ich habe mich geschämt, dass ich lange überlegt habe. Und da habe ich gedacht, du hast kapiert. Gottes Erziehung geht dahin, dass er uns gestaltet nach dem Bild Jesu Christi. Kindschaft heißt weiter. Nicht, dass wir liebegewiss sind, dass wir Vertrauen haben, dass wir mit der Erziehung einverstanden sind. Kindschaft heißt weiter. Dass man nie mehr, wo man auch ist, eine Fremde ist, sondern zu Hause ist. Das Vaterhaus ist immer nah, wie wechselnd auch die Lose, heißt im Lied von Kögel. Es ist das Kreuz von Golgatha, Heimat durch Heimat, für Heimatlose. Durch Jesus verordnet zur Kindschaft. Wer ein Kind Gottes ist, ist nach Hause gekommen. Wir leben, wo wir auch sind, in der Fremde. Es ging mir neulich mal so auf, dass ich in Essen bereits die dritte Wohnung bewohne. Da habe ich aber, sind wir für schreckliche Nomaden, wir Menschen von heute, nicht? Für fürchterliche Nomaden. So unsere Großväter in Hülden, da ist ein Schulhaus, da haben sie durch 200 Jahre immer drin gelebt, nicht? Durch 200 Jahre, viele Generationen. Wir sind heimatlose Nomaden geworden. Und manchmal packt uns das ganz erschreckend. Wie viele von Ihnen gehören eigentlich nach Ostpreußen, nach Schlesien? Wo gehören Sie überall hin? Wir sind heimatlose Nomaden. Bin ich ein Kind Gottes geworden, dann bin ich nach Hause gekommen. Und bin, wo ich bin, im Zustand des verlorenen Sohnes, der heimgekommen ist. Das macht den Frieden der Kindschaft aus. Den großen Frieden der Kindschaft. Kinder Gottes sind Leute, die zu Hause sind, nicht? Die nicht mehr frieren in der Welt stehen und jammern, ich bin so alleine, sondern sind zu Hause, sind im Frieden des Vaters und können dann anderen mitgeben. Und darum handelt es sich, nicht wahr? Das ist eine herrliche Sache, dass Paulus gelobt sei Gott, der uns verordnet hat zur Kindschaft gegen sich selbst. Das heißt also, etwas schwierig ausgedrückt, Gott hat uns zu seinen eigenen Kindern gemacht. Jetzt kommt mein zweiter Hauptteil. Paulus sagt in diesem Abschnitt nun, wodurch wir nun Kinder geworden sind. Das ist der zweite Hauptabschnitt, wodurch wir Kinder geworden sind. Wollen Sie meinen Text hineinsehen? Nicht wahr, wenn Sie ein Altes Testament haben, da streichen sich rot, verordnet zur Kindschaft durch Jesus Christus. Das ist der Hauptsatz. Wodurch, jetzt Vers 6, er hat uns angenehm gemacht in dem Geliebten. Vers 7, wir haben an ihm die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden und Vers 8, durch allerlei Weisheit und Klugheit. Das sind die Punkte, durch die wir Kinder werden. Also, zweiter Punkt ist deutlich, soll man versingen oder ist nicht nötig? Nein. Wodurch wird man Gottes Kind? Von Natur sind wir es nicht. Alle Anstrengungen machen uns nicht dazu. Wohl eine Bekehrung, eine Buße, aber da bin ich noch kein Kind Gottes. Erst durch Jesus Christus werde ich ein Kind Gottes. Wieso? Da sagt Paulus, erst durch Jesus Christus wirst du Gott angenehm. Vers 6. Durch ihn hat uns Gott angenehm gemacht in dem Geliebten. Der Geliebte ist Jesus. In dem geliebten Sohn hat uns Gott sich angenehm gemacht. Was steht da dahinter? Da steht dahinter, dass wir Gott unangenehm sind. Wenn das Wort noch anders steht, aber steht ernsthaft da unangenehm. Verstehen Sie? Nehmen Sie mal nicht krumm, wenn ich mal so sage. Es gibt Menschen, die haben einen schlechten Mundgeruch. Die haben Läuse. Oder die riechen nach Mottenpulver, nicht? Oder sie spucken beim Sprechen. Verstehen Sie? Es gibt Menschen, die sind einfach unangenehm. Sitzen im Zug neben einem, der raucht so eine Zigarre, die ist also ganz fürchterlich, nicht? So eine Stinkadoris. Das ist grässlich. Das ist unangenehm. Das ist unangenehm. Oder ein zänkischer Mensch. Oder so ein launischer Mensch, so ein schwieriger, nicht? Es gibt so Leute, die sind jeden Tag einmal beleidigt. Man weiß nie ganz genau, warum. Plötzlich, batsch, ist mir eine Falle getreten, sind sie beleidigt. Das sind alles Dinge, die sind unangenehm, nicht unangenehm. Und jetzt fangen wir auf. So sind wir Gott. Das ist ein erschütternder Satz. Nicht, da steht ein Mensch und sagt, ich bin doch gut, ich tue Recht und scheue niemanden. Und ahnt nicht, dass er Gott unangenehm ist, wie einer, der mir spricht, mich dauernd anspuckt. Nicht? So. Also das Wort steht hier, sowas, verstehen Sie? Fies. Was wir im Rheinland fies nennen, das sind wir Gott. Wir sind von Natur Gott so, dass ihm Schauer den Rücken jagt.
und das seit dem Sündenfall. So hat der Sündenfall den Menschen verändert. Nicht Gott sah Adam an. Das ist was sehr gut. Gott schuf Menschen ihm zum Bilde. Und dann löst sich der Mensch von Gott. Und er wird dann völlig verzerrt. Ich habe am Busenbetag hier Lichtbilder gezeigt. Das sind immer so Bilder aus dem Leben Jesu, die durch einiges. Und da habe ich zwischen die Bilder von der Kreuzigung ein Bild von dem italienischen surrealistischen Maler Dali gezeigt. Ein Mensch, der so halb Motor, halb Roboter, halb völlig verzerrt ist. So ist der Mensch durch die Sünde geworden. Völlig verzerrtes Menschenbild. Bilden wir uns nicht ein, das ist das furchtbar, wenn Leute sich einbilden, sie wären doch Gott recht und gut. Unangenehm, das Wort steht hier, unangenehm sind wir Gott. Da geht es gar nicht um mehr oder weniger Sünde. Gott kann uns nicht ertragen. Wissen Sie, unsere ganze Art, unser Hochmut und die Demütigen sind die allerhochmütigsten, nicht? Und unsere selbstsüchtige Art, nicht? Wenn man sich durchsetzen kann. Liebe können wir erst anfangen, wenn es in aller Ordnung ist und alles gut ist, solange boxen wir doch, nicht? Bis wir uns durchgesetzt haben und so weiter. Unsere unreine Art, die immer alles befleckt. Das ist Gott unangenehm. Na, Paulus, wie können wir denn da Kinder Gottes werden? Ich werde ein Kind Gottes, wenn ich Jesu Eigentum bin. Und dann bin ich in diesem geliebten Sohne. Hier steht ausdrücklich dem Geliebten angenehm. Das heißt, Gott liebt seinen Sohn so sehr, dass er gar nicht anders kann, als die mitlieben, die unter den Armen des Sohnes mit ankommen. In dem Geliebten angenehm. Jesus ist so der geliebte Sohn des Vaters, dass der Vater nicht seine Liebe wegtun kann, wenn der Sohn auch noch so unangenehme Typen wie uns mitbringt. Das heißt, angenehm gemacht in dem Geliebten. Da wird einem auf, dass man ohne Jesus einfach nicht vor Gott stehen kann. Verstehen Sie? Unter seinen Armen kann ich vor Gott stehen. Er ist ein kleines Unglück passiert, ist ein müssen wir einen Doktor haben oder was gibt's? Singen wir eben ein Verschen, kommen Sie, das ist jemand bitte. Also, warum können wir Kinder Gottes sein? Weil wir in dem geliebten Sohn angenehm werden. Das zweite ist, durch ihn haben wir die Erlösung durch sein Blut. Es gehört zusammen, die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Lassen Sie mich mal erst Nachdruck legen, das Wort Erlösung durch sein Blut. Vers 7, nicht? Wodurch können wir Kinder Gottes sein? Weil wir an Jesus Erlösung haben. Dahinter steht ein ganz Stück Weltanschauung der Bibel. Nämlich, die Bibel denkt in den Kategorien des Rechtes. In des Rechtes. Ich glaube, dass Juristen die Leute sind, die am besten Evangelium verstehen müssen. Nicht? Denken in den Kategorien des Rechtes. Wir sind den finsteren Mächten, dem Teufel. All denen wird gar nicht näher geschildert, die die Finsternis verwalten. Verpflichtet. Verpflichtet. Durch Schuld. Sehen Sie, wenn ich von Ihnen 10-mal einen Kredit angenommen habe, lieber Bruder Quel, von ein paar tausend Mark, nicht bei Ihren ungeheuren Kapitalien, wenn Sie es ja geben können, dann bin ich Ihnen schließlich verpflichtet. Nicht? Ich habe keine Freiheit mehr. Sie haben die Hand über mir. Und so sagt die Bibel, wir sind den Mächten der Finsternis verpflichtet. Sie müssen mir sagen, wenn ich irgendwie unterbrechen muss, nicht Doktor, sagen Sie müssen. Wir sind den Mächten der Finsternis verpflichtet. Durch Sündigen. Der Teufel hat Recht. Darum wird der Teufel in der Bibel immer dargestellt als der Staatsanwalt, der die Anklage gegen uns vertritt. In der Offenbarung heißt, am Ende ist der Verkläger der Brüder ausgetan. Der Verkläger, der die Anklage mit Recht gegen uns vertritt. Der Teufel hat Interesse uns verführen, damit die Anklage höher wird. Und darum hilft kein Idealismus, meine Freunde. Wenn ich mir heute vornehme, ich will ein besserer Mensch, wird das gar keinen Sinn, weil der Teufel sagt, Moment, hier mir verpflichtet. Und das haben wir ja alle unser Leben. Wie oft hat ein Mensch sich aufschwingen wollen? Wie oft haben wir Vorsätze gemacht zum 1. Januar, wissen Sie? Und ist ja nie was draus geworden. Nicht? Weil die Mächte der Finsternis uns einfach festhalten. Wir sind ihnen verpflichtet durch alte Schuld, die nie bezahlt ist. Und nun kommt, das ist in der Bibel immer wieder, wenn man das Wort Erlösung, da steht Lytron, das heißt Lösegeld. Dahinter steht, wie ein Sklave rechten seinem Herrn gehört. So gehören wir rechtens dem Teufel und der Welt und allen verlorenen Mächten. Rechtens. Und nun kommt der Sohn Gottes. Und wie ein Sklave losgekauft wird, so bezahlt er Lösegeld. Das ist natürlich ein Bild, wir können es nicht ganz deutlich machen. Lösegeld am Kreuz. Die Erlösung durch sein Blut. Das ist die ganz, ganz wichtige Dank und Wahrheit der Bibel. Du kannst Kind Gottes werden, aufgrund dessen, dass Jesus die alten Schulden bezahlt hat. Und nun die Finsternis und der Teufel kein Recht mehr an dir hat. Das heißt mal von Jesus selber, ich bin gekommen, des Menschenhauses gekommen, dass sein Leben gebe zur Erlösung für viele. Lytros ist zum Lösegeld. Nicht wie ein Sklave losgekauft wird. Und das ist, glaube ich, für unser Glaubensleben enorm wichtig. Sehen Sie, ganz unbewusst fühlen wir immer den Zwang der Finsternis, alte Sünde bindet. Der Teufel sagt dem Gewissen, du gehörst ja mir. Und dass wir auf Jesu Kreuz schauen und sagen, es ist der letzte Heller bezahlt. Ich darf jetzt Gott gehören und Kind Gottes werden. Das können Sie überhaupt nur am Kreuz Jesu ablesen. Bei denen, diese Freiheit. Ich bin erkauft. Der Gerechtigkeit ist genügend getan. Wenn der Sklave losgekauft ist und die Rechnung ist bezahlt, dann kann kein Mensch ihn mehr festhalten. Drücke ich es deutlich aus, ich bin kein Jurist, aber diese Rechtsbasis, nicht wahr? Wir sind losgekauft von der Mächte der Finsternis. Mir ist ja immer, verzeihen Sie, ich nochmal eine alte Geschichte erzähle, die so wichtig von Terstegen, der also durch den Wald bei Mülheim reitet und dann kommen so ein paar Marodeure und sagen, halt, Geld oder Leben, und Terstegen reitet ruhig weiter. Und dann fällt ihm in den Zügel und sagt zum Teufel, er soll stehen bleiben. Da sagt dieser sanfte Mann, der nicht bewaffnet ist, gegen 7 bewaffnete Kerle, sagt er und streift die Hand dieses Soldaten weg. Was sagst du zum Teufel? Mir hat der Teufel nichts mehr zu sagen. Und dann ritt er weiter. Und verstehen Sie, das war wichtig, Quelle seiner Kaltblütigkeit. Das ist seit Jesu Tod klar und seitdem ich geglaubt habe. Dass die Finsternis und der Teufel an mich kein Recht mehr haben. Das heißt Erlösung durch sein Blut. Und darum kann ich ein Kind Gottes werden. Und dann macht der Teufel am jüngsten Tag mit so einer Liste kommen gegen Wilhelm Busch. Sag ich, alles gut, aber hat Jesus bezahlt, ich bin Kind Gottes. Das dritte, warum ich Kind Gottes sein kann, ist, also ich bin in Jesus angenehm gemacht, ich habe in Jesus die Erlösung. Und nun wird diese Erlösung nochmal spezifiziert in Vers 7. Die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das dritte, warum ich Kind Gottes werden kann. Also wenn wir einen Krankenwagen holen sollen, dann sagen Sie es uns nicht. Das ist dritte. Die Vergebung der Sünden. Ich kann ein Kind Gottes werden, weil Sünden vergeben werden können. Ich möchte, verzeihen Sie, ist ein bisschen schwer, aber dazu haben wir einen Epheserbrief ja gewählt. Nicht im Propheten Amos steht, deine Sünden scheiden dich von deinem Gott. Deine Sünden scheiden dich von deinem Gott. Nicht weltanschauliche Zweifel, bitte. Nicht weltanschauliche Zweifel. Oder nicht dies und das, und deine Sünden scheiden dich von deinem Gott. Und nun stirbt Jesus, und ich kann da nicht, ich habe das Sonntag ausführlich erklärt, und vergibt Sünde, dann scheidet mich nichts mehr. Nun kann ich Kind werden. Ich vergesse nicht, wie unser Posaunenmeister, unser Freund Krallus, wie wir zusammen durch 16 norwegische Städte fuhren, nach dem zweiten Abend zu mir mit tödlichem Ernst sagte, ich lasse mir gern von meinen jungen Freunden mal sowas sagen. Bitte sprechen Sie nachdrücklich an jedem Abend von der Vergebung der Sünden. Denn das ist doch das Größte am Evangelium. Und ich glaube, er reicht nicht. Dass Vergangenheit liquidiert werden kann. Dass das, was mich vor Gott scheidet, jeden Tag weggetan werden kann. Und wir haben an ihm die Vergebung der Sünden. Nun darf ich Ihnen mal Folgendes sagen. Ich kann die Vergebung der Sünden nicht ins Blaue rein glauben, sondern da bin ich beteiligt. Ich kann Vergebung der Sünden nur kriegen, wenn ich sie Gott bekenne, wirklich bekenne mit Namen. Und das wird uns immer wieder nötig sein. Und dann zum Kreuz Jesu aufschaue und sage, Herr Jesus, ich glaube, dass dein Blut dies nun vor dem Thron Gottes hingerichtet zudeckt. Verstehen Sie, die katholische Kirche hat das, möchte ich mal sagen, ganz klug gemacht, dass sie sagt, wir machen einen Beichtstuhl. Das Mensch kapiert, muss bekannt werden, vergeben werden. Aber ich sage ja, meine Sorge, man bleibt am Priester hängen. Sie müssen die Beichte üben ins Ohr Gottes. Sonst erfahren Sie im Gewissen nie Vergebung der Sünde. Ich bitte Sie, und wenn Sie Sachen haben, wo Sie nicht wissen, was nun Sünde, was Recht oder Unrecht, riskieren Sie, Herr, ich bekenne dir das. Es ist Sünde. Ich lege es vor dein Kreuz, Herr Jesus, decke es zu mit deinem Blut. Diesen Streit. Sie haben einen Krach gehabt, haben sich durchgesetzt, war alles berechtigt. Und Sie sind unruhig drüber. Sagen Sie, Herr Jesus, ich bekenne dir es als Sünde. Ich war heute Morgen in mehreren Klassen Zellmer Gymnasiums, da hatte ich so Vorträge und war ziemlich erschüttert über den, sowohl über den geistigen wie das geistliche Niveau dieser Knaben. Ich habe Einwände bekommen, die von ihren Papas gekriegt haben von 1902. Das hat mich also ziemlich auf die Palme gebracht. Und so die ganzen alten Phrasen hatten diese 17-jährige Kerle schon parat. Das ist erschüttert, nicht? Von Kains Weib angefangen bis zum Tu Recht und Scheue niemand. Sie sind unsterblicher als alles andere, die Phrasen. Und dann war mir auf einmal so schön, immer so ein Junges, da war hinterher so eine Gruppe zusammen und einer fing wieder an, jawohl, aber was machen denn die Heiden, wenn die kein Kreuz Jesu kennen und so, und die, wenn die Weltreligionen haben doch auch und immer so dieses ganze Gewicht. Und einmal sagt einer, ja Moment mal, also ich muss ja sagen, wenn ich mit meinen Eltern Krach hatte, da habe ich eine Unruhe, da habe ich eine Unruhe in mir, das dauert lang, bis ich die vergesse. Und dann denke ich immer, wie könnte sowas in Ordnung kommen? Dann habe ich eine Unruhe in mir. Da sage ich, deine Eltern, vergib mir, das beseitigt die Sache nicht. Dann habe ich eine Unruhe in mir. Also so im großen Kreis sagt er das so. Ich verstehe was, da habe ich so eine Unruhe in mir. Ich sage, Mensch, du ahnst was Sünde ist. Da habe ich eine Unruhe, bis ich Gott sage, vergib es mir. Herr Jesus, deck es mit deinem Blut zu. Nicht? Deck es mit deinem Blut zu. Da habe ich gedacht, sie sind ganz unerweckter Mensch kann auf einmal so ahnen, wie notwendig Vergebung der Sünden ist. Nicht? Und wir dürfen sie nehmen von Jesus. Er gibt sie. Und dann ist der Weg frei zur Kindschaft. Und noch ein viertes. Wieso können wir Kinder Gottes werden? Weil uns wir an Jesus angenehm gemacht sind? Weil wir losgekauft sind? Weil die Mauern weggetan werden durch Vergebung der Sünden? Und jetzt Vers 8. Nach dem Reichtum seiner Gnade, welche uns reich widerfahren ist durch allerlei Weisheit und Klugheit. Das heißt besser Weisheit und Einsicht. Ich will es ganz kurz so sagen. Wieso können wir Kinder Gottes werden? Dadurch, dass uns Gott die Augen öffnet und uns Weisheit und Einsicht schenkt. Das ist der Sinn dieses Satzes. Uns widerfährt die Gnade durch allerlei Weisheit und Einsicht. Können Sie noch? Sind Sie alle sehr, sehr müde oder wie ist es? Sollen wir Schluss machen? Nein? Wieso können wir Kinder Gottes werden? Kapieren Sie? Weil wir in Jesus angenehm gemacht sind, weil die Sünde weggetan wird, weil wir losgekauft sind und weil Gott uns die Augen öffnen kann. Für göttliche Weisheit und
Einsicht. Denken Sie mal an den Zustand Ihres Lebens, wo Sie von göttlichen Dingen noch nichts wussten. Nicht? Und denken Sie daran vielleicht, wie Ihnen die Augen geöffnet wurden, dass man Gott fürchten muss. Und dass unsere Sünde schrecklich ist. Und dass die Sünde Christen schrecklich ist. Und dass das blutige Kreuz Jesu wirklich ein Heil ist, ein Ort des Heiles. Vielleicht haben sie auch nicht alles kapiert, aber es ging ihnen die Augen auf. Verstehen Sie? Da hat ihnen Gott göttliche Weisheit und Einsicht geschenkt. Es käme nicht zur Gotteskindschaft, wenn Gott uns nicht diese Weisheit und Einsicht schenkte, also uns einfach die Augen für die Dinge öffnete. Und wie ich das heute noch las, habe ich so eine Freude gekriegt. Nicht? Sehen Sie, nach den 2 Stunden in der Helmholtz ging ich so traurig nach Hause. Ich dachte, jetzt habe ich da 2 Stunden mich rumgequält und am Schluss da kriegte ich also wie ich noch da Phrasen hingelegt, die mir bewiesen, wir haben nichts begriffen. Nicht? Und dann habe ich mich dran begeben, die Vorbereitung für die Bibelstunde. Und da ging mir es auf, wenn der lebendige Gott nicht die Augen öffnet und die göttliche Weisheit gibt, dass man ihn fürchtet, da Weisheit anfangs in der Bibel, nicht? Man ihn fürchtet. Und dass man ein eigenes Herz entdeckt und sieht, was Schuld ist und so. Da kann ich reden wie ein Engel vom Himmel, das hat gar keinen Wert. Und es ist so furchtbar wichtig, dass so ein Pastor vielleicht 1 Stunde vorbereitet und 2 Stunden betet, Herr, gib auch offene Augen dazu und Einsicht und Weisheit. Wir haben das verstanden. Nun, was ich eben sagte, Punkt 1, die Kindschaft. Wodurch? Durch diese 4 Punkte. Jesus macht es angenehm, Jesus erlöst, Jesus vergibt Sünde, Jesus gibt Einsicht. Dieses Gerippe hat Paulus nun wie einen guten Pudding mit Vanillesoße übergossen. Da muss ich mal dran denken, also verzeihen Sie, schlechtes Bild. Nicht? Aber es gibt bei uns so Sonntagmittag nach dem Essen so ein Pudding, nicht? Und da gibt es so eine Soße drüber. Und da hat Paulus eine gute Vanillesoße drüber gemacht, um das Gerippe. Und jetzt möchte ich Ihnen als drittes eben die Vanillesoße über diesem bisher behandelten Pudding zeigen. Er hat uns verordnet, so, nehmen Sie mir die Bibel vor, bitte. Er hat uns verordnet, Vers 5, zur Kindschaft gegen ihn selbst durch Jesum Christum. Das ist noch Pudding, nicht? Sehen Sie, jetzt kommt die gute Soße. Nach dem Wohlgefallen seines Willens, zu Lob seiner herrlichen Gnade. Jetzt kommt wieder Pudding. Durch welche uns hat angenehm gemacht und geliebten, an welche wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Jetzt kommt wieder die Soße. Nach dem Reichtum seiner Gnade, welche uns reich widerfahren ist. Jetzt kommt der Pudding durch alle Weisheit und Klugheit. Ist Ihnen deutlich? Das heißt, Paulus hat dieses Gerippe. Wir dürfen Kinder sein durch Jesus, weil wir angenehm gemacht werden, weil es Vergebung gibt, Loslösung gibt, weil wir Erleuchtung bekommen. Dieses Gerippe hat Paulus also umrahmt gleichsam mit immer neuen herrlichen Worten, die nun nicht einfach Phrasen sind. Ich meine, wir können so reden, so ein Gedenklein und umrahmen das mit. Denken Sie mal bei Einweihungsfeier. Nicht? Jeder Redner nimmt ein Gedenklein und dann macht er etwa so 20 Minuten Stuck drumherum. So ist es nicht gemeint, sondern jedes dieser Pudding, dieser Soßensätzlein sind herrlich. Das möchte ich zum Schluss Ihnen eben zeigen. Zum Beispiel Vers 5. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Die können fragen, nicht, könnte mir einer fragen, ja Pastor Busch, warum bist du nun Kind Gottes geworden? Und mein Mann, der kapiert das nicht oder so. Das weiß ich auch nicht. Er hat so gewollt. Da sind wir bei der Erwählung wieder. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott hat gewollt, dass ich sein Kind werde. Nicht? Und einmal steht man wieder seinem Ozean der ewigen Erwählung. Oder zu Lob seiner herrlichen Gnade. Warum hat er denn durch Jesus uns zu Kindern gemacht? Damit seine Gnade bekannt und gelobt und herrlich würde.
Die Menschen haben so viel von Gott zu reden. Gott ist ein Problem und Gott ist ein Tyrann und Gott ist ein Richter und Gott ist schrecklich und Gott ist verborgen. Und dann können Christen sagen, und Gott ist gnädig. Ich rühme die Gnade, die mir Heil gebracht. Gott will, dass seine Kinder seine Gnade rühmen. Lass die Welt über Gott reden, was sie will. Gott will, dass seine Kinder die Gnade rühmen, die ihn Heil gebracht hat. Zu Lob seiner herrlichen Gnade. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Vers 7. Durch welche uns reich widerfahren ist, da sagt der Paulus eben in der Soße, also mit Gottes Gnade, die in Jesus geschenkt wird, angenehm gemacht wird und Vergebung der Sünden kriegen, das geht man nicht so knapp her, sondern wenn Gott im Menschenleben anfängt, durch Jesus zu begnadigen, da kommt ein Reichtum über ihn. Er wird Gott unendlich angenehm, die Vergebung der Sünden ist völlig, der Loskauf ist gewaltig und gilt und er bekommt eine Fülle der Einsicht. Es gibt ein Reichtum seiner Gnade. Ach, nicht, wenn mir ein Bettler kommt und bettelt mich an und macht mich nicht windelweich und will 3 Mark, nicht, dann gebe ich ihm 2,80 Mark oder 3 im Notfall mit Knurren und Seufzen. So ist es bei Gott nicht. Oder ich war mal bei Nazis eingesperrt und da haben sie mir erst gesagt, an einem Morgen, sie werden noch lange sitzen und am Mittag haben sie mich rausgelassen. Und da haben sie vorher eine Stunde lang sich gespreizt, wie faul, wie nett sie wären, dass sie mich begnadigten, nicht? Und da habe ich gedacht, es muss ihnen schwerfallen, mich rauszulassen. Verstehen Sie, das war Armut an Gnade. Lauter, nicht Armut an Gnade. Wir Menschen haben keinen Reichtum an Gnade. Aber bei Gott ist, sagt Paulus, ein Reichtum an Gnade. Das ist eine große Einsicht schenkt, gewaltig vergibt, herrlich loskauft, seinen Sohn ganz und gar gibt. Also diese Wörter, die der Paulus dazwischen streut, die geben dem Ganzen erst das richtige Kolorit, die Herrlichkeit, die im Evangelium geschenkt wird. Also nächstes Mal kommt nur der Abschnitt Erbe.